Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute bei mir im Podcast ist Jan Berger. Jan Berger ist Geschäftsführer Deutschlands innovativster Denkfabrik, dem To Be Ahead Think Tank. Hallo Herr Berger, ich grüße Sie.
Hallo Frau Pomorening, freut mich auch.
Ja, Herr Berger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Ich weiß, Ihr Terminkalender ist sehr voll. Sie beschäftigen sich mit den wichtigsten Themen, die unsere Ökonomie oder auch unsere Gesellschaft beschäftigen. Von daher herzlichen Dank. Herr Berger, Sie verantworten ja als Vorsitzender der Geschäftsführung die Wachstumsstrategie Ihres Unternehmens, New Business und auch Marketing. Mich würde einfach mal interessieren, Herr Berger, vielleicht so als Einstieg auch für unsere Zuhörer, was können wir uns denn so unter Ihrer Arbeit und Ihrer Dienstleistung als Denkfabrik denn auch tatsächlich vorstellen?
Das ist eine sehr gute Frage, gleich zum Einstieg, genau. Also wir, To Be Ahead gibt es seit 18 Jahren und wir hatten immer dieses Konzept eines Business Think Tanks und wir verbinden Zukunftsforschung mit Implikationen für Geschäftsmodelle in der Zukunft. Um es vielleicht ein Stück weit konkret zu machen, die wenigsten Geschäftsführer und Vorstände haben ein genaues Bild davon, womit ihr Unternehmen in 10 Jahren noch Geld verdienen wird. Und die enormen Innovationsgeschwindigkeiten, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachten, werden zunehmend herausfordernd für Vorstände, für Geschäftsführer. Und das, was wir dann im Prinzip tun, ist mit Methoden der klassischen Zukunftsforschung, ne, Delphi-Methode, Backcasting, Szenarioentwicklung, tatsächlich ein Bild zu zeichnen möglicher, plausibler und wünschenswerter Zukünfte für Unternehmen und das dann zu übersetzen in Maßnahmen, die begleitend zu aktuellen Strategien laufen müssen. Um es vielleicht noch ein Stück konkreter zu fassen, in solchen Projekten interviewen wir bis zu 20, 30 internationaler Experten, die aus unserer Sicht eigentlich meistens Entscheider von marktprägenden Unternehmen sind. Also wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wie sich die Zukunft von Arbeit gestaltet, dann sollten Sie auch mit Microsoft reden, weil 2 Milliarden Menschen auf der Welt mit Microsoft arbeiten. Und wenn Sie dann herausfinden, welche Produkte Microsoft in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf den Markt bringen will, dann bekommen Sie ein ganz gutes Bild. Und ne, 20 dann solcher Menschen geben uns sehr gute Bilder. Wir führen im Jahr etwa 500 solcher Experteninterviews durch, die 1 bis 1,5 Stunden dauern. Und daraus leiten wir dann unser Zukunftswissen ab und übersetzen das dann in einen Unternehmenskontext, in auch sehr unterschiedlichen Branchen, ne? Von der Deutschen Bahn über E.ON bis ThyssenKrupp, aber auch mittelständische Unternehmen, Hidden Champions, Regionalbanken gehören zu unserem Kundenstamm.
Ja. Ja, also absolut spannend Ihre Tätigkeit, Herr Berger. Wenn wir jetzt vielleicht einfach auch mal so zurückschauen, jetzt sind wir im Jahr 2020, wie sah es denn vor 10 Jahren aus, also im Jahr 2010? Haben Sie auch solche Einschätzungen gehabt für die aktuelle Zeit, in der wir jetzt uns bewegen? Also Stichwort die Veränderung unserer Arbeitswelt, Digitalisierung, haben Sie das so vor 10 Jahren auch schon gesehen oder vorausgesehen?
Ja, und das können Sie auch nachprüfen. Wir bringen etwa alle 5 Jahre ein Buch heraus, das sich dann, ne, entweder 2020, 2025, 2030 nennt. Und ne, wenn Sie sich dieses Buch 2020 anschauen, da haben wir über virtuelle Realitäten geschrieben, ne, also im Jahr 2010, über den Siegeszug der Cloud, die kommen wird, über Themen wie Lebensverlängerung durch Gentechnologien, also auch Themen, die jetzt besetzt werden, Plattformgeschäftsmodelle, und sehr häufig wird uns gesagt, naja, das ist so, ne, das ist so weit, das ist so spinnert zum Teil, was ihr dort erzählt. Und dann schauen wir zurück ins Jahr 2010. Das iPhone hat es schon ein paar Jahre gegeben, aber Unternehmen wie Uber, also Vermittlung von Mobilität, hat es nicht gegeben. In 2010 gab es oder in 2007 viel mehr, also als das iPhone herausgab, gab es noch kein Tinder, es gab kein Bitcoin, es gab kein Instagram. Also mit anderen Worten, da hat sich ganz viel verändert und ist in unser Leben eingezogen, ohne dass wir es jetzt irgendwie als Belastung empfinden. Also der eine oder andere mag das als Belastung empfinden, aber die meisten nutzen es tatsächlich tagtäglich. Und wir versuchen dann tatsächlich auch über solche Bilder eine Vorstellung zu generieren, was wird im Jahr 2030 normal sein? Und im Jahr 2030 wird es normal sein, dass 30% aller Geschäfte weltweit in Kryptowährungen abgewickelt werden. Wir denken zwar immer noch in Euro, aber im Hintergrund laufen die Prozesse auf Kryptowährungen. Im Jahr 2030 wird es normal sein, dass wir uns in autonomen Vehikeln fortbewegen oder vielmehr fortbewegt werden. Ne? Und das hat dann nochmal ganz andere Auswirkungen auf Zeit. In Supermärkten wird es Fleisch geben von lebenden Tieren, ne? Also in dem durch In-vitro-Verfahren im Prinzip die Tierzellen repliziert werden. Das hat vor 10 Jahren noch über 200.000 Dollar gekostet. Der Preis für solches Fleisch ist jetzt auf etwa 10 Dollar gesunken und damit durchaus auch schon kompetitiv.
Realisierbar.
Und realisierbar. Und daraus ergeben sich dann natürlich ganz, ganz viele Implikationen und die versuchen wir darzustellen, sodass kluge Unternehmensführer tatsächlich auch langfristig planen können, welche dieser Technologien wollen wir nutzen, um uns zukunftssicher am Markt zu platzieren und welche Bereiche unseres heutigen Geschäfts werden angegriffen und müssen umstrukturiert werden.
Ja, Herr Berger, wir wollen ja auch mit unserem Podcast tatsächlich Unternehmern, Entscheidern, Führungskräfte auch wirklich Impulse für die Zukunftsfähigkeit auch mit auf den Weg geben. Wir wollen auch Wendepunkte beschreiben. Und ich glaube, Corona hat ja auch wie so einen Wendepunkt gewirkt, dass einfach auch bestimmte Themen, nehmen wir jetzt das Beispiel Megatrend Digitalisierung, was wir alle schon vorher gespürt haben. Sie haben es gerade selber gesagt, wir haben es in der täglichen Anwendung oder wir wissen, unser Arbeitsumfeld verändert sich natürlich durch Digitalisierung. Aber jetzt plötzlich hat Corona innerhalb von wenigen Wochen wie so ein Booster einfach auch gewirkt und Dinge sind möglich geworden, die vorher vielleicht noch nicht gesehen wurden oder wo die Potenziale einfach auch nicht erkannt worden sind. Ich würde gern mit Ihnen einfach mal speziell über Digitalisierung jetzt auch sprechen und vielleicht auch mal so ein Stück operativer werden, wenn wir nämlich mal auf das Thema auch zu sprechen kommen, Softwareentwicklung. Also wie wird sich denn die Zukunft von Softwareentwicklung verändern? Und vielleicht haben wir auch noch Zeit in unserem Podcast über Cybersecurity zu sprechen.
Ja, sehr gern. Also zu beiden Themen laufen auch gerade Studienprojekte bei uns im Haus. Die Studien werden Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres veröffentlicht werden, aber unserem Partnernetzwerk stellen wir die im Vorfeld auch schon zur Verfügung. Was Sie ansprechen in Bezug auf Corona, natürlich, das merken wir alle. Ich habe erst neulich mit einem Bankvorstand gesprochen, der zu mir meinte, naja, das Thema Homeoffice hatten wir so in 3-4 Jahren auf dem Zettel und auf einmal mussten sie das ganz, ganz schnell umsetzen. Das hätte man auch besser planen können und wir merken da schon jetzt auch den Druck von Unternehmen, wie nehmen wir diese Geschwindigkeit auf, die notwendig ist. Und an der Stelle wird tatsächlich Softwareentwicklung eine ganz zentrale Rolle spielen. Ich komme vielleicht noch mal so ein bisschen vom großen Bild her.
Sehr gern.
Vor 2 Jahren hat die Unternehmensberatung IDG eine Studie veröffentlicht, wo sie davon ausgegangen sind, dass in den nächsten 5 Jahren 400 Millionen Stück Software geschrieben werden müssen, ne? Also Applikationen und so weiter. Das war zu dem Zeitpunkt etwa genauso viel, wie in den letzten 40 Jahren an Software erstellt wurde. Und, Und die Art und Weise, wie Software programmiert wird, dass ein Programmierer da vor einem Rechner sitzt und hunderte, tausende bis zu Millionen Zeilen Code produziert, hat einfach gar nicht die Geschwindigkeit, um den Bedarf an neuer Software abzudecken. Weshalb sich eine ganze Reihe von Unternehmen in den letzten Jahren immer mehr diesem Thema Low-Code verschrieben haben. Low-Code heißt tatsächlich, ne, also sehr, sehr wenig eigentlicher Code, der geschrieben werden muss, und gleichzeitig Nutzeroberflächen, die grafisch Funktionalitäten darstellen und es somit jedem Menschen eigentlich ermöglichen, ohne große Programmierungsvorkenntnisse eine eigene Applikation zu schreiben. Große Anbieter in dem Bereich sind zum Beispiel Microsoft, Mendix, aber dann gibt es also auch eine ganze Reihe von Spezialitäten und Nischenanbietern, wie in der Scopeland Technology zum Beispiel, in der Nähe von Berlin sitzen die und andere. Und die Idee im Kern dabei ist, denken wir jetzt mal 30, 40 Jahre zurück, da gab es noch einen Beruf, der sich Typistin nannte oder ein Berufsbild Telefonistin. Und mit Laptops, mit Smartphones schreibt heute jeder selbst seine E-Mails, seine Texte, telefoniert nebenbei. Also mit anderen Worten, ein großer Teil von Softwareentwicklung wird so einfach gestaltet und so funktional, dass Softwareentwicklung gar kein spezialisierter Job mehr ist, sondern zu einer Tätigkeit wird, die man im Verlauf seines Tagesablaufs mit einwebt. Das ist so der Grundgedanke von Low-Code und No-Code. Mhm. So, und an der Stelle wird es dann natürlich sehr, sehr spannend für Unternehmen. Jeder IT-Chef würde jetzt sagen, um Gottes Willen, dann entsteht ja hier eine Schatten-IT, und die letzten 15 Jahre waren die alle damit beschäftigt, die Schatten-ITs aus Unternehmen rauszunehmen. Und auf einmal verändert sich dann eine IT-Abteilung. Die IT selbst muss eigentlich nur die Rahmenbedingungen eines sicheren Frameworks zur Verfügung stellen. Und innerhalb dieses Rahmens kann sich jeder seine Software schreiben, die er gerade benötigt. Um mal ein Beispiel zu nehmen, wenn vielleicht ein kleines Team in einer Bank ein tolles neues Produkt sich ausgedacht hat, schnell mal verproben will, dann könnten die innerhalb von ein, zwei Tagen das in Form einer App an ganz spezialisierte Kunden rausgeben und das einfach mal testen lassen, gucken, ob es angenommen wird. Und da entstehen keine großen Mehrkosten, aber die Menschen, die das tun, die sitzen nicht in der IT, sondern die sitzen in der Fachabteilung.
Ich habe ja dazwischen gesprochen. Herr Berger, darf ich kurz nachfragen oder ergänzen? Dann hat man ja auch gar nicht mehr diese Timelapse, diese Zeitverzögerung einfach durch Abstimmungsprozesse, dass vielleicht auch ein externer Dienstleister, eine Rechenzentrale auch erstmal die Kapazität dafür haben muss, sondern das verkürzt sich ja dann auch alles vom Ablauf, weil ich es als Organisation, als Unternehmen selber dann entsprechend durchführen kann.
Absolut, das ist ganz genau so, wie Sie es beschreiben. Also heute kommt die Fachabteilung zur IT, dann wird eine Ausschreibung vorbereitet, dann gibt es 3 oder 4 Bieter, lange Konferenzen, dann braucht es Spezifikationen, Lastenheft, Pflichtenheft, dann schreibt der Dienstleister etwas. Bis das dann marktreif gelauncht werden kann, sieht die Applikation überhaupt nicht mehr zeitgemäß aus.
Genau.
Und die Logiken von Produktentwicklung gehen ja auch immer mehr in Richtung sogenannter Minimum Viable Products. Ne? Also ich habe ein Feature, das probiere ich an einem kleinen Kundenstamm aus. Also das muss ganz schnell auf den Markt. Also zwischen Idee und Launch vergehen jetzt nur noch wenige Wochen, mitunter bis zu wenige Tage. Und wenn es angenommen wird und wenn sich dieses Produkt selbst finanziert, amortisiert, dann kann man darüber nachdenken, bauen wir jetzt weitere Funktionalitäten rein und rollen das dann groß auf dem Markt aus. Das verkürzt die Prozesse, und vor allem ist es ganz eng dran am Kunden und ganz eng an der Fachabteilung, die jetzt das beste Verständnis von den Kunden, die sie bedient hat.
Okay.
Aber die Auswirkungen sind natürlich, wie gesagt, es ist gigantisch, weil Also zum Beispiel eine Personalabteilung müsste dann in Fachbereichen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Angst vorm Programmieren nehmen, die müssten gecoacht werden. Also ne, wie funktioniert sowas? Genauso wie das erste Smartphone, was wir in der Hand hielten. Ne? Das war ja erstmal so, hoppla, nicht mehr tippen, sondern wischen. Und wie geht das? Und wie geht jenes? Ne, also es braucht ja Eingewöhnungszeiten. Und dieses Wechselspiel zwischen IT-Abteilungen, die natürlich ganz genau darauf achten müssen, dass ein Unternehmen Regulatorik einhalten muss, ne? Datenschutz, Datensicherheit und auf der anderen Seite dann aber so ne, die kreativen Fachabteilungen, die jeden Tag ein neues Produkt da draus bringen. Dieses Zusammenspiel muss organisiert werden. Und da funktionieren zum Beispiel so siloartige Unternehmensaufbaue gar nicht mehr, sondern da muss man überlegen, wie kriegen wir eine Organisation matrixartig organisiert. Und solche Prozesse involvieren in der Regel die IT, HR, manchmal auch eine Unternehmensstrategie und dann natürlich auch die Fachbereiche. Und das ist anfangs aufwendig, aber die Geschwindigkeit, mit der hinten heraus dann Sachen entstehen, sind gigantisch. Und natürlich muss dieser Prozess dann auch begleitet werden. Also wenn wir zum Beispiel solche Prozesse angehen, dann arbeiten wir auch immer sehr, sehr gern mit Agenturen zusammen, die professionelles Coaching anbieten, weil ne, wir selbst können das nicht, sondern das müssen dann andere tun. Wir sind keine Organisationsentwickler, sondern ne, in erster Linie beschäftigen wir uns mit Zukunftsfragen und überlegen, wie man das dann implementieren kann.
Ja, Sie haben uns jetzt ziemlich eindeutig auch so die einzelnen Szenarien oder die Entwicklung der Software-Thematik beschrieben. Über welchen Zeitraum sprechen wir denn eigentlich, Herr Berger?
Also das Thema hat schon begonnen und ich nehme jetzt tatsächlich ganz bewusst mal das Beispiel Microsoft. Die meisten Unternehmen, die auf Office 365 umgestiegen sind, werden dazu buchbare Pakete haben von Microsoft Power Apps. Und Power Apps ist tatsächlich so eine Plattform, wo man anhand von Bildsprache in der Lage ist, sich tatsächlich eine App zusammenzuklicken. So, also Sie haben jetzt ein neues Produkt, Sie können es launchen, es ist im Prinzip am nächsten Tag auf dem Markt. Also ganz so schnell geht es noch nicht. Und Microsoft ist im Augenblick sehr, sehr stark, also arbeitet sehr, sehr stark daran, immer mehr solcher Funktionalitäten, die regelmäßig in der Softwareentwicklung abgefragt werden, zur Verfügung zu stellen. Also ne, Sie könnten heute schon anfangen, im Rahmen eines Microsoft Frameworks hier zu arbeiten. Oder wenn also, ne, und das ist also sehr, sehr stark nach außen gerichtet. Aber auch interne Abläufe, also hier gibt es so Spezialanbieter wie die vorhin erwähnte Scopeland Technology, aber auch OutSystems, Mendix, wo es auch sehr, sehr leicht ist, interne Prozesse zu digitalisieren. Es gibt ganz viele Unternehmen, die noch keine digitale Personalakte haben. Das kann eine Riesenerleichterung sowohl für Personalbereiche sein, aber natürlich auch für Mitarbeiter selbst. Und dann entwickelt man sowas hausintern, ohne große Vorkenntnisse in der IT zu benötigen. Die Aufgabe der IT ist dann lediglich darauf zu achten, dass das System einmal vernünftig aufgesetzt wurde. Also auch das kann man heute schon tun.
Meine Erfahrung. Wäre ja auch der erste richtige Schritt, um einfach auch gewisse Hemmschwellen abzubauen und sich einfach dieser Thematik dann auch zu nähern.
Genau, absolut richtig. Und meine Erwartung ist, dass wenn wir in 5 Jahren in Unternehmen reinschauen, dass wahrscheinlich 20-30% aller deutschen Unternehmen in irgendeiner Form schon mit Low-Code-Anbietern arbeiten. Und die Anbieterlandschaft ist wirklich ganz breit, also ne, auch SAP wird jetzt demnächst eine Low-Code-Suite launchen, die es dann auch tatsächlich im Unternehmenskontext ermöglichen soll, SAP-Anwendungen so anzupassen, dass sie ne, deutlich passender sind für das, was ein Unternehmen tatsächlich tut.
Ja, das ist ja auch eine ganz zentrale Anforderung, dass man einfach wegkommt von diesem Standard, sondern viel individuellere Lösungen dann auch tatsächlich umsetzen kann.
Genau. Es hat schon begonnen und ich glaube, in 5 Jahren wird Low-Code Normalität sein. Persönlich kenne ich derzeit auch bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, keinen einzigen IT-Bereich, der sich die Frage nicht stellt, wie bewerkstelligen wir Low-Code? Und die Experimente sind ganz vielfältig von, ne, wir probieren erstmal mit einem Anbieter ein kleines Projekt aus, bis hin zu, ne, wir holen uns Microsoft rein, die tatsächlich gleich mehrere Fachabteilungen von uns befähigen, ne, ihre eigenen Applikationen im Kundenkontakt zu entwickeln.
Ja. Ja, wird das dann auch eine Anforderung sein, wenn wir jetzt nochmal an Stellenprofile auch denken von Mitarbeitern und Führungskräften, dass man einfach auch so diesen Zusammenhang, Kontext, Softwareentwicklung kennt, beziehungsweise das auch entsprechend ausführen kann? Wird das dann auch schon in 5 Jahren sehr wahrscheinlich sein, oder?
Absolut. Also ich habe tatsächlich erst vorletzte Woche eine Bewerbung reinbekommen von einer jungen Frau, die nicht nur so das typische, ne, Microsoft Office, Word, Excel und so weiter, PowerPoint, ja, hatte, sondern ja, da stand dann eben halt auch drin Power Apps. Ne? Also das war schon, also auch das hat tatsächlich schon angefangen und so ungefähr wird das auch aussehen. Ne? Also da brauchst keine Kurse und keine Zertifizierung.
Ja. Ja, Herr Berger, gibt es noch Ergänzungen, wenn wir jetzt über die Entwicklung der Software sprechen, oder können wir schon übergehen zu dem Themenblock Cybersecurity? Da würde ich ja auch gerne mit Ihnen noch drüber sprechen.
Ja, vielleicht noch ein Satz dazu. Das Thema Low-Code wird im Augenblick sehr, sehr stark von vielen Unternehmen beworben. Da ist auch an manchen Stellen noch viel Schein und etwas weniger Sein. Also,
okay. Aber wie will man das denn als Laie dann auch nachvollziehen können? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Geschäftsführer und Führungskräfte noch in den Anfängen dieser Thematik sich bewegen. Und wie will man da unterscheiden, differenzieren können?
Also gerade für Geschäftsführer ist es relativ einfach, wenn zum Beispiel die IT-Abteilung mit einem Low-Code-Anbieter in Verhandlungen tritt, einfach mal an einem Tag mit in so eine Verhandlung reingehen und sich das Produkt zeigen zu lassen. Und wenn ein Geschäftsführer, der heute des Programmierens nicht mächtig ist, sieht oder vielleicht sogar selbst etwas erstellen kann, was dann auch funktioniert, dann ist das Produkt gut in der Bedienbarkeit. Und wenn es das noch nicht ist, dann sollte man auch auf offenes Feedback geben. Ne? Und die einzige andere Ergänzung, die ich hätte dazu, weil ich das in letzter Zeit oft gefragt wurde und zum Teil auch kritisiert wurde von sogenannten Pro-Codern, ne, die natürlich Profis im Bereich Softwareentwicklung sind. Das Pro-Coding wird nicht verschwinden. Ne? Solche Plattformen müssen sauber arbeiten und sauber erstellt werden. Viele Applikationen im Bereich künstlicher Intelligenz werden nach wie vor von Softwareentwicklern bedient und entwickelt werden müssen. Also das Thema Pro-Code verschwindet nicht, aber es verschiebt sich. Wenn Sie junge Menschen fragen, die jetzt vielleicht 5 Jahre Informatik studiert haben, wie viel Spaß die daran haben, eine kleine Applikation in Java oder JavaScript oder was das alles für Programmiersprachen dort draußen gibt, zu programmieren, dann sagen die, eigentlich ist das ziemlich langweilig, ne? weil es doch heute schon auch sehr, sehr standardisiert ist. Und die hätten dann tatsächlich mehr Lust so an den größeren Themen zu frickeln. Ne? Also wie programmiere ich einen Algorithmus, der vielleicht sogar ethisch funktioniert? Ne? Wie trainiere ich solche Algorithmen mit Daten? Das ist ja eigentlich, wo sich dann so das ganze Pro-Code-Thema hin entwickelt.
Ja, spannend. Das war Ihre Ergänzung noch, Herr Berger. Dann schwenken wir einfach nochmal zum zweiten großen Themenblock Cybersecurity.
Genau. Also ich meine, dass Datensicherheit ein riesiges Thema ist und auch von der EU eingefordert wird, das ist uns allen bewusst. Und wir haben das Thema Cybersecurity eigentlich so aus zwei Gesichtspunkten beleuchtet und das wird auch Kern unserer Studie sein. Wir haben im Augenblick weltweit 40 Milliarden Sensoren, die unter dem Stichwort Industry of Things oder IoT Daten erfassen. Und diese Sensoren sind natürlich angebracht in Industrieanlagen und da wollen sie schon sicherstellen, dass ihre Industrieanlagen, also ja, Nummer eins, dass die Daten nicht abgegriffen werden. Nummer zwei, dass die Daten nicht so manipuliert werden können, dass vielleicht ihre Industrieanlage durch einen externen Angriff heruntergefahren wird oder heruntergefahren werden muss. Das kostet wahnsinnig viel Geld, Produktionsausfälle. Mhm. Und jetzt denken wir aber mal so 10 Jahre in die Zukunft. Ich habe das eingangs erwähnt, autonomes Fahren wird ein großes Stück weit Realität sein. Autonomes Fliegen findet heute auch schon statt mit Features wie Autopilot, aber auch Starts und Landungen können durchgeführt werden.
Also darf ich eine Zwischenfrage stellen? Also Stichwort Flugtaxis sind tatsächlich realistisch für 2030?
Allerdings, das wird noch ein Nischenmarkt sein, aber es gibt diese Kooperation, oder gab es von uns ein Projekt noch aktuell ist zwischen Daimler und Volocopter, die vom Frankfurter Flughafen Shuttle Services in die Innenstadt, ne, also per Flugdrone gestalten wollen. Das ist gar nicht so mein Punkt, aber wenn...
War nur eine kleine Zwischenfrage, weil wir neulich auch am Podcast darüber gesprochen haben.
Ja, natürlich, genau. Wenn alle diese Fahrzeuge, nur um das vorstellbar zu machen, und da gibt es ja noch viel, viel mehr, aufgrund von Sensorik in Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz bewegt werden, dann wollen sie natürlich als Anbieter solcher Fahrzeuge sicherstellen, dass die nicht gehackt werden können, weil dann sind Menschenleben in Gefahr.
Genau.
Und wir sehen, dass gerade durch diese massive Ausweitung von IoT-Endgeräten hier nochmal ein exponentiell steigender Sicherheitsbedarf da ist und die Auswirkungen, in der letzten Zeit haben wir viel über Datenklau gesprochen, das ist schlimm genug, aber die Auswirkungen werden zunehmend physischer Natur sein, also Cybersecurity wird ein ganz physisches Thema werden. Und das muss sichergestellt werden. Ne? Soweit also im Prinzip zur Problemlage. Und jetzt kommen wir nämlich genau in das Problem rein, was wir mit klassischer Cybersecurity heute haben. Das ist eigentlich ein permanentes Wettrüsten zwischen Angreifern und Verteidigern. Und das wird immer teurer. Und letzten Endes ist das Thema so komplex, dass am Ende Cybersecurity-Experten in Unternehmen sich mit Cybersecurity-Experten von Softwareanbietern unterhalten und die wenigsten Menschen steigen eigentlich in diesen Diskussionen durch und es ist sehr teuer, so dass viele Unternehmen heute im Prinzip bis zu ihrer finanziellen Schmerzgrenze gehen, um Cybersecurity-Möglichkeiten auszuloten und darüber hinaus nicht. Und das wird in Zukunft nicht mehr reichen. So, das ist so der eine Aspekt. Jetzt kommt ein anderer Aspekt rein, neuer Technologien. Sie haben vielleicht schon mal über Quantencomputing was gehört. Also es gibt natürlich die ersten Quantenrechner, die sind wahnsinnig schnell. Die will ich jetzt auch gar nicht unbedingt erklären, weil sie funktionieren ganz anders als herkömmliche Rechner. Aber einerseits geben Quantenrechner die Möglichkeit, Dinge, also Verschlüsselungen, die heute noch unknackbar sind, in wenigen Jahren zu knacken. Das ist ein Sicherheitsproblem. Aber sie geben genauso die Möglichkeit, Dinge unentschlüsselbar zu machen, also unknackbar zu machen. Und da laufen derzeit ganz, ganz viele spannende Experimente, zum Beispiel komplett sicherer Kommunikation. Vor wenigen Wochen hatten chinesische Wissenschaftler es geschafft, über eine Distanz von 1700 Kilometern, also dann in dem Fall ins Weltall, eine Quantenverbindung, eine Quantenkommunikation aufzubauen, die in dem Moment, wo jemand versucht, sie zu hacken, abgebrochen wurde. Etwas deutlich näher dran ist das Thema Wie wird denn heute verschlüsselt? Da hängen wir sehr stark von Zufallszahlen ab und diese Zufallszahlen werden durch Algorithmen produziert, die letzten Endes doch irgendwo nachvollziehbar sind. Samsung hat im Mai ein neues Telefon auf den Markt gebracht, das Samsung Galaxy A Quantum, wo ein Schweizer Hersteller von Quantum Chips einen Zufallsgenerator eingebaut hat, der auf Quantenphysik basiert, der wirklich reine Zufallszahlen liefert und wo auch nicht nachvollzogen werden kann, wie es zu dieser Zufallszahl kam. Ne? Das macht heute schon Verschlüsselung, Codierung deutlich sicherer.
Aber das ist noch kein Mainstream-Produkt, oder? Das
Doch, also das
war
Samsung Galaxy A-Quantum können Sie sich bestellen. Ich habe es mir auch gerade bestellt. Das kostet tatsächlich weniger als so die herkömmlichen Samsung-Smartphones, also weil das basiert also auf einem Samsung Galaxy A. Und diese Chips werden zunehmend verbaut. Also mit anderen Worten, das Zeitalter des Quantencomputings hat begonnen. Wir sind jetzt vielleicht so im Transistorstadium,
Ja.
aber es wird sich also exponentiell weiterentwickeln.
Ja.
Es gibt im Finanzbereich erste Unternehmen, die sich mit sogenannter Post-Quantum-Verschlüsselung und Quantum Key Distribution beschäftigen. Also mit anderen Worten, wie stelle ich unknackbare Schlüssel zur Verfügung? Das hat im Bankensektor heute auch schon sehr, sehr großen Anklang gefunden. Und natürlich ist auch
Was wird darüber abgewickelt, Herr Berger? Jetzt speziell im Finanzsektor?
also tatsächlich die Verschlüsselung von Daten im Austausch internationaler Transaktionen beim Versenden von Verträgen. Also wir haben heute schon von Protokollen, also wir haben heute schon die Möglichkeit, eine komplett sichere Infrastruktur zu bieten, die auch dann, wenn es universelle Quantencomputer gibt, nicht oder nur extremst schwer angreifbar sind. So. Und das Thema, was wir hier jetzt an der Stelle haben, ist, wie in allen globalen Themen, auf welche Standards einigen wir uns hier eigentlich? Und da sind dann natürlich auch einflussreiche Unternehmen aus Deutschland gefragt, sich diesem Thema anzunehmen, sich heute damit zu beschäftigen, weil in der Regel, wer die Standards definiert, definiert natürlich dann auch die Spielregeln im Datensicherheitsmarkt. Und da sind natürlich heute die meisten Anbieter aus China oder aus Amerika. Jetzt haben wir die Handelskriege zwischen China und Amerika. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, dass sich deutsche Unternehmen in diese Diskussion mit einbringen
Mit
und
einbringe.
auch die Standards so formulieren, wie sie für, ne, EU-Sicherheitsstandards tatsächlich abgebildet werden müssen. Und die Experten, mit denen wir jetzt so in den letzten Wochen gesprochen haben, ne, von Huawei über Google, Microsoft bis zu einer ganzen Reihe von spezialisierten Firmen im Bereich Quantum Key Distribution oder Quantum Security, haben alle darauf hingewiesen, wer sich heute mit dem Thema Post-Quantum Encryption beschäftigt, der braucht wirklich eine Kryptoagilität, weil einerseits müssen natürlich klassische Verfahren von Datensicherheit oder Bereitstellung von Datensicherheit gewährleistet werden können, aber auch zukünftige Verfahren schon eingeführt werden. Und beide Bälle muss man gut jonglieren können. Aber letzten Endes, glaube ich, gehen wir in eine Welt rein, wo es sehr gut möglich ist, 2030, 2035, dass ein Großteil der Datensicherheit über Quantencomputing, Verfahren sichergestellt wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das vieles, was heute im Bereich Cybersecurity läuft, deutlich vereinfachen wird, also auch deutlich kostengünstiger für Unternehmen wird und höhere Sicherheit bieten wird.
Ja, und die Sicherheit hat ja auch eine ganz zentrale Anforderung für viele Unternehmen, die gerade dabei sind, auch digitale Ökosysteme ja auch zu realisieren. Also der Austausch Dateninfrastruktur mit anderen Kooperationspartnern oder auch Kunden ist ja gerade, ich glaube, auf der Agenda ganz vieler Unternehmen. Und dann ist ja auch immer die zweite Ableitung, zweite Diskussion, wie können wir einfach auch die Sicherheit, Daten oder die IT, das IT-Umfeld dann auch gewährleisten. Also von daher alles soweit nachvollziehbar.
Genau, Ihr Punkt schließt den Kreis wieder, weil so einige IT-Bereiche aufs Unternehmen sagen uns, naja, meine Güte, bei uns liegen gar nicht so viele sicherheitsrelevante Daten. Natürlich Kundendaten schützen wir besonders extrem. Aber der Rest der Daten, ne, wer soll das schon klauen? Oder ne, wer könnte ein Interesse daran haben? Die sind gar nicht unbedingt sicherheitsrelevant. Nur, ne, das ist sehr aus dem Hier und Jetzt gedacht. Je mehr Unternehmen auch anfangen, Daten zu sammeln, um kluge, gute, KI-basierte Produkte entwickeln zu können und auf dem Markt anbieten zu können, desto mehr Daten sind dann vorhanden. Und da muss man natürlich schon schauen. Da werden dann auch mehr sicherheitsrelevante Daten da sein. Unternehmen, die eine Datenstrategie verfolgen, sind gut beraten, Cybersecurity gleich mitzudenken, auch wenn sie es heute vielleicht noch nicht anwenden, aber in 3 Jahren müssen sie vorbereitet sein, das anwenden zu können.
Ja, genau. Ja, Herr Berger, ich hatte vorhin rausgehört, Ihre Studie ist ja noch nicht veröffentlicht, zwar schon, glaube ich, soweit vorbereitet und im Herbst, habe ich Sie richtig verstanden, ne? Werden Sie die Studie dann entsprechend publizieren?
Genau, also wir haben tatsächlich schon so als Sneak Preview eine Trendanalyse zu diesem Thema veröffentlicht. Das kann man auch kostenlos von unserer Webseite herunterladen.
Das können wir auch gerne verlinken, dass die Zuhörer, die interessiert sind, das entsprechend dann nutzen.
Sehr, sehr gerne. Die Links schicke ich Ihnen zu. Wir haben buchstäblich übermorgen nochmal eine Strategiesitzung mit unseren Partnern, wo wir die bisherigen Findings der Studie detailliert vorstellen werden, gehen dann nochmal so in strategische Ableitungen erarbeiten, die bereiten das sauber auf und dann Ende des Jahres wird wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk, kommt die Studie dann auch auf den Markt.
Ja, okay, dann können wir uns ja alle darauf freuen und so ganz weit hin ist es ja auch gar nicht mehr mit Weihnachten 2020.
Genau.
Herr Berger, darf ich Sie fragen, haben Sie vielleicht einen Literaturtipp, wenn es darum geht, sich vielleicht so ein bisschen Basiswissen oder Hintergrundwissen zum Thema Quantencomputing auch anzueignen? Können Sie da uns vielleicht oder unseren Hörern noch einen Tipp mit auf den Weg geben?
Ja, ich bin jetzt total eigennützig. Wir haben, also auch den Link stelle ich gern zur Verfügung. Wir haben vor 2 Monaten eine Studie zu Quantencomputing veröffentlicht, die von Laien gelesen werden kann und sehr verständlich ist. Wer mehr ins Thema Quantenphysik einsteigen will, da gibt es einen Wald von Publikationen und da sollte man zumindest im Physikunterricht ganz gut aufgepasst haben. Also da tue ich mich tatsächlich ein Stück weit schwerer. Literaturempfehlung zu geben.
Nee, ich denke, Ihre erstgenannte Studie trifft eigentlich genau das, was ich eben gerade so gedacht habe oder erwartet habe. Nee, das reicht vollkommen aus. Von daher, Herr Berger, das wäre wirklich toll, wenn wir die Links entsprechend in die Shownotes, in die Folgenotizen dann auch einstellen können und interessierte Zuhörer das dann für sich entsprechend herunterladen können. Ja, Herr Berger, unsere Zeit ist schon abgelaufen. Das war höchst spannend, mit Ihnen mal wirklich ganz operativ auch über die digitalen Entwicklungen auch zu sprechen, jetzt hinsichtlich auch der Softwareentwicklung und auch dem Thema Cybersicherheit. Also vielen Dank für Ihre Insights an der Stelle.
Ja, sehr, sehr gerne und jederzeit wieder.
Ja, super. Herr Berger, ich sage danke für Ihre Zeit, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Denkfabrik, mit dem To Be Ahead Think Tank. Und ja, ich glaube, jeder, der so ein bisschen auch auf dem neuesten Stand bleiben möchte von unseren Zuhörern, der kann ja auch Ihren Newsletter dann abonnieren. Herr Berger, ich sage danke, alles Gute und bis bald.
Vielen Dank auch von meiner Seite und auch Ihnen eine große Zukunft.
Ja, prima. Ja, Dankeschön. Und an unsere Zuhörer auch alles Gute. Bleiben Sie uns und unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht treu. Vielen Dank und bis bald.
Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.